Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Pädiatrie Up to Date. Heute mit einem Beitrag zu chronische Infektionserkrankungen der oberen Atemwege. Von Markus Junge-Hösing und Christoph Erle-Bischoff. Einleitung.
Im Gegensatz zu den akuten Infektionskrankheiten sind die chronischen Erkrankungen der oberen Atemwege bei Kindern viel seltener, stellen aber das betroffene Kind, seine Eltern und die behandelnden Ärzte vor erhebliche Probleme und verlangen vor allem Geduld. Die Dauer der Behandlung, die gelegentlich erforderliche Hospitalisierung und auch die Notwendigkeit invasiver Maßnahmen erfordern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kind und Arzt, ebenso wie zwischen den behandelnden Ärzten der betroffenen Fachrichtungen. Insbesondere rezidivierende Paukenergüsse, chronisch sezernierende Ohren, rezidivierende Adenotonsillitiden, aber auch rezidivierende Rhinosinusitiden sind für das betroffene Kind und seine Eltern quälend und ihre Behandlung von Rückschlägen geprägt. Demgegenüber stehen eine ganze Anzahl empirisch bewährter, aber wissenschaftlich nicht immer bewerteter Behandlungsmethoden. Man hat den Eindruck, dass eine wissenschaftlich valide Auseinandersetzung mit vielen derzeitigen Deutungs- und Behandlungsmethoden erst am Anfang steht. Der folgende Artikel soll unter Berücksichtigung der aktuellen Literatur eine kurzgefasste, praxisnahe Orientierung und Hilfestellung bei der Behandlung der oben genannten Erkrankungen bieten.
Grundsätzliche Überlegungen.
Chronisch infektiöse Erkrankungen der oberen Atemwege bei Kindern sind in der Regel multifaktoriell verursacht. Neben dem notwendig vorhandenen infektiösen Agens sind soziokulturelle Zusammenhänge, hereditäre Faktoren und anatomische Voraussetzungen in unterschiedlicher Gewichtung von Bedeutung. Dies gilt für alle chronischen Infektionen der Atemwege ohne Ausnahme.
Pathogene Organismen.
Während bei akuten Infektionen der oberen Atemwege neben Adenoviren, Rhinoviren, Influenzaviren und RS-Viren 4-Gramm-positive Bakterienstämme im Vordergrund stehen, spielen bei den chronischen Atemwegsinfektionen zusätzlich Gramm-negative Organismen, Anaerobia und Pilze eine Rolle.
Biofilm.
Zunehmend spielt die Biofilmtheorie für das Verständnis chronisch infektiöser Erkrankungen eine Rolle. Ein Biofilm ist eine Mischpopulation von Bakterien und Pilzen, die, eingeschlossen in eine Exopolysaccharidmatrix, auf körpereigenen Oberflächen oder auch körperfremden Oberflächen wachsen. Viele dieser Mikroorganismen befinden sich in einem Stoffwechselruhezustand und sind dementsprechend wenig empfindlich auf die Therapie mit Antibiotika. Der Biofilm auf den Adenoiden wird ebenso wie der auf Paukenröhrchen für persistierende Mittelohrentzündungen verantwortlich gemacht.
Soziokulturelle Faktoren.
In einer Vielzahl von Veröffentlichungen konnte nachgewiesen werden, dass die Lebensumstände, in denen ein Kind lebt, das Risiko für eine chronische Atemwegsinfektion vergrößern können. Neben einem erhöhten Infektionsdruck durch Geschwister oder durch andere Kinder in der Kita spielen hier vor allem das Passivrauchen und die Dauer der Stillzeit eine Rolle.
Hereditäre und immunologische Prädisposition.
Kinder mit chronisch rezidivierenden Infektionen der oberen Atemwege haben in 10-20% der Fälle erniedrigte Antikörperspiegel für spezifische IgG-Subklassen. Erniedrigte Serumspiegel für mannosebindendes Lektin sind assoziiert mit häufigeren chronischen Infektionen der oberen Atemwege. Studien mit Monozygoten im Vergleich zu heterozygoten Zwillingen haben zeigen können, dass für erstere eine erhöhte Konkordanzrate in Bezug auf Otitis media besteht. Diese neueren Erkenntnisse, aber auch Erkrankungen wie Mukoviszidose oder das Cartagena-Syndrom legen nahe, dass für die chronischen Infekte hereditäre und immunologische Faktoren eine Rolle spielen. Hier ist noch viel Forschung notwendig, um klarere Bezüge herzustellen.
Allergie, Atopie und Asthma. Definition Atopie.
Atopie wird von der European Academy of Allergy and Clinical Immunology definiert als eine persönliche oder familiäre Tendenz, IgE-Antikörper als Antwort auf niedrige Konzentrationen von Allergenen, in der Regel von Proteinen, zu produzieren. Das klinische Bild solcher allergischer Pathologien stellt das Endprodukt multipler Interaktionen zwischen genetischer Prädisposition und Auseinandersetzung mit der Umgebung dar. Man kann zwischen saisonalen und perennialen Allergien unterscheiden. Die WHO schlägt 2008 die letztere Bezeichnung vor. Die allergische Rhinitis ist sicherlich eine der häufigsten chronischen entzündlichen Erkrankungen der Atemwege und betrifft vielfach Kinder. Eines von 5 Kindern wird innerhalb der ersten 3 Lebensjahre eine allergische Rhinitis erleben. Mehr als 30% davon werden eine Erwachsenenallergie entwickeln. Eine intermittierende allergische Rhinitis liegt vor, wenn die Symptome weniger als 4 Tage pro Woche in weniger als 4 Wochen auftreten. Eine persistierende, wenn die Symptome mehr als 4 Tage pro Woche über mehr als 4 Wochen anhalten. Wesentliche Symptome sind nasale Obstruktion, Rhinorrhoe, Niesattacken und nasaler Juckreiz. Sogenannte Minorsymptome wie Kopfschmerz, Riechminderung und Konjunktivitis können fehlen oder vorhanden sein. Das gemeinsame Auftreten einer allergischen Rhinitis mit einer chronischen Rhinosinusitis bei Kindern ist gut belegt. Das Schlüsselelement in der Entwicklung einer chronischen Rhinosinusitis durch eine allergische Entzündung der Nasenschleimhäute ist sicherlich die funktionelle Verlegung der osteomyatalen Einheit mit Verlegung der Belüftung der Nasennebenhöhlen und Störung der mukoziliaren Clearance. Schleimhautschwellung, Schleimhautverdickung, Sekretstau und Begünstigung des Wachstums von Anaerobien sind die Folge.
Rhinopharyngotubale Einheit.
Eine allergische Rhinitis kann natürlich auch zu einer Dysfunktion der eustachischen Röhre führen. Annähernd 20% aller allergischen Kinder entwickeln ein Seromukotympanon. 50% der Kinder mit chronischen Mittelohrergüssen leiden unter Allergien. Im Mittelohrerguss bei Kindern mit Allergie lassen sich erhöhte Werte für eosinophile und basophile Leukozyten und für Histamine nachweisen. Das Chemokinurantes und das eosinophile kationische Protein als positiv mit Allergien korrelierende Proteine sind ebenfalls nachweisbar und sprechen für eine direkte Mitreaktion des Mittelohrs bei Allergien.
Rhinobronchiales Syndrom und Asthma.
Bis zu 75% der Patienten mit Asthma leiden unter einer allergischen Rhinitis und bei 20-30% der an einer allergischen Rhinitis leidenden Kinder lassen sich Asthma-Episoden nachweisen. Es ist bekannt, dass eine allergische Rhinitis häufig einem Asthma vorausgeht und dass bei Patienten mit allergischer Rhinitis und Asthma die Symptome des letzteren schwerer sind. Wesentliche Verknüpfungen zwischen oberem und unterem Atmungstrakt sind die systemische Eosinophilie, die rhinobronchialen Reflexe, die pulmonale Aspiration nasaler Exkretion, die Inspiration von Allergenen bis in die Bronchien bei verlegter Nasenatmung sowie die verminderte Konzentration von Stickstoffmonoxid in der inspirierten Luft. Eine frühe Behandlung der Allergie ist zur Vermeidung von Komplikationen im Bereich der Ohren, der Nebenhöhlen und der Bronchien notwendig. Die Rolle von Lebensmittelunverträglichkeiten, insbesondere für Milch- und Hühnereiweiß, für chronische Atemwegsinfekte wird oft überschätzt. Zwar kann sich eine Lebensmittelallergie in unterschiedlichen Atemwegsmanifestationen äußern, diese sind dann aber fast immer nur Teil einer anaphylaktoiden Reaktion auf das jeweilige Nahrungsmittel mit Beteiligung vor allem der Haut und des Gastrointestinaltrakts. Nur in den seltensten Fällen sind sie auf die Atemwege begrenzt. Studien haben gezeigt, dass Nahrungsmittel zwar eine Respirationstrakt-Hyperreaktivität verursachen können, bis hin zu asthmatischen Beschwerden, dies aber in der Regel nur bei ohnehin an Asthma erkrankten Kindern.
Merke: Ein Zusammenhang zwischen chronisch infektiösen Ohrerkrankungen und Nahrungsmittelallergie konnte bisher nicht nachgewiesen werden.
Eine nahrungsmittelinduzierte Rhinitis ist beschrieben, tritt aber ebenfalls nur extrem selten isoliert auf. Milch und Milchprodukte werden häufig für eine vermehrte und zähere Produktion von Mukus in den oberen Atemwegen verantwortlich gemacht. Mehrere Doppelblindstudien zeigten keinen Zusammenhang zwischen Milcheiweiß und Menge und Konsistenz der Sekretproduktion in den oberen Atemwegen oder Anfälligkeit für Viruserkrankungen. Die Inzidenz von nachgewiesenen nahrungsmittelinduzierten respiratorischen Reaktionen wird auf 2-8% bei Kindern mit manifestem Asthma geschätzt.
Stickstoffmonoxid.
NO ist das Korrelat zu dem früher vermuteten Neuropeptid C und scheint von großer Bedeutung für die Immunitätslage der Atemwege zu sein. Gleichzeitig gilt es als Entzündungsmediator. In den Nasennebenhöhlen produziertes NO scheint für die Autoregulation der Atmung wichtig zu sein. NO wird aktiv in den Atmungstrakt abgegeben, wobei die größte Menge in den Nasennebenhöhlen produziert wird. NO funktioniert als Bronchodilatator, als Vasodilatator und als Neurotransmitter und hat antimikrobielle und antitumorale Wirkung. Außerdem reguliert es die Frequenz des Zilienschlags des mukoziliaren Epithels. Liegt eine länger dauernde nasale Obstruktion vor, scheint die verminderte NO-Konzentration in der Atemluft asthmoide Reaktionen zu begünstigen. Welche genauen Funktionen durch NO katalysiert werden, bleibt noch zu erforschen.
Refluxerkrankung.
Die gastroösophageale Refluxkrankheit wird seit einigen Jahren vermehrt auch für chronisch rezidivierende infektiöse Erkrankungen des Ohres, des lymphatischen Gewebes, des Waldeyerschen Rachenrings und der Nebenhöhlen verantwortlich gemacht. Contenson et al. Aus Paris waren die ersten, die hier einen Zusammenhang sahen. Durch rezidivierenden, nächtlichen Reflux soll es zu chronisch entzündlichen Alterationen im Bereich der oben genannten Strukturen kommen. Nachdem Tasca hohe Konzentrationen von magenspezifischem Pepsinogen im Mittelohrexudat bei chronischen Mittelohrentzündungen nachweisen konnten, hält die Diskussion an, ob bei Reflux tatsächlich Magensekret bis ins Mesotympanon gelangen kann. Die Literatur ist hier widersprüchlich. Sicher ist aber, dass Kinder, die unter einer Refluxerkrankung leiden, auch eine erhöhte Inzidenz für chronische Erkrankungen der oberen Luftwege haben. Dies gilt für die Ohren genauso wie für den Waldeyerschen Nasenrachenring und die Nase mit ihren Nebenhöhlen.
Chronische Ohrinfektionen.
Auch die Ohren gehören zum oberen Aerodigestivtrakt. Mittelohr und Tuba auditiva sind mit respiratorischem Epithel ausgekleidet und häufig in chronisch entzündliche Erkrankungen mit einbezogen. Nur aus differentialdiagnostischen Überlegungen heraus wird die Otitis externa hier mit erwähnt. Die Erscheinungsbreite chronischer Infektionserkrankungen der Ohren reicht von der chronischen Otitis externa bis zum Cholesteatom. Zum Verständnis ist die Topographie des Ohres wichtig. Während die akute Otitis media eine der häufigsten Erkrankungen des Kindesalters darstellt und in den allermeisten Fällen folgenlos ausheilt, sind die chronischen Ohrerkrankungen eher selten, dafür aber häufig mit Folgeschäden verbunden. Während akut infektiöse Erkrankungen des Ohres vor allem durch Infektion und soziokulturelle Faktoren begünstigt werden, sind die chronisch entzündlichen Erkrankungen auch durch anatomische und funktionelle Besonderheiten bedingt. Die gestörte Funktion der Tuba auditiva und die, möglicherweise dadurch bedingte, gehemmte Pneumatisation der lufthaltigen Zellen des Mastoids.
Chronische Otitis externa.
Die chronische Otitis externa ist hier nur aufgeführt wegen des gemeinsamen Leitsymptoms Otorrhö neben dem typischen Tragusdruckschmerz. Sie gehört eigentlich nicht zu den chronischen Affektionen des oberen Aerodigestivtrakts, da der äußere Gehörgang nicht dazugehört. Besteht eine Otorrhö, muss immer otoskopisch oder tympanometrisch eine Trommelfellperforation ausgeschlossen werden. Wesentlich für die Pathogenese der Otitis externa ist die selbst durchgeführte, immer kontraindizierte mechanische Reinigung des Gehörgangs, viel seltener die Infektion mit pathogenen Bakterien durch Baden in belastetem Wasser oder noch seltener eine Reaktion auf Wasserdesinfizienzien. Zur Behandlung ist neben dem Ausschalten des schädigenden Agens eine lokale Therapie mit milden Desinfizienzien und gegebenenfalls einem Lokalanästhetikum gegen den Juckreiz ausreichend. Genauso wirksam sind lokal den pH-Wert senkende Medikamente wie Acetylsalicylsäure. Die lokale Anwendung von Antibiotika ist bei chronischen Gehörgangsentzündungen wegen der Gefahr opportunistischer Pilzinfektionen und der Allergisierung eigentlich kontraindiziert und nur in Ausnahmefällen nach Antibiogramm einmal hilfreich. Wesentlich in der Therapie ist hier die Aufklärung von Eltern und Kind, dass eine Gehörgangsreinigung schädlich ist. Zerrumen und aus untergehenden Epithelien frei werdende proteolytische Enzyme bilden eine wirksame fungizide und bakterizide Schutzschicht, die eine Infektion des Gehörgangsepithels verhindert. Die Wachstumsbewegung des Gehörgangsepithels vom Zentrum des Trommelfells nach außen transportiert das Ceruminalsekret und abgeschilferte Epithelien in Richtung des Gehörgangseingangs, wo sie dann entfernt werden können.
Chronischer Mittelohrerguss, chronisches Serum-Mukotympanon.
Der chronische Mittelohrerguss ist klar abzugrenzen gegen die chronische Otitis media. Im angelsächsischen Sprachgebrauch wurde für beide Erkrankungen lange der Begriff Chronic Otitis media genutzt. Dies hat in der Vergangenheit oft zu Verwirrungen geführt. Man sollte immer klar zwischen chronischem Paukenerguss bei intaktem Trommelfell und chronischer Trommelfellperforation unterscheiden. Das chronische Serum-Mukotympanon bezeichnet ein blandes Mittelohrexudat über mehr als 3 Monate ohne Entzündungszeichen, Schmerzen oder Otorrhoe, aber mit Hörminderung um 30 bis 40 Dezibel pantonal. Es entsteht in der Regel im Anschluss an einen grippalen Infekt. Therapie der Wahl ist die Einlage eines Paukenröhrchens.
Rezidivierende akute Otitis media.
Die rezidivierende akute Otitis media hat dieselben Symptome wie die akute Otitis media. Ohrenschmerzen, Hörminderung und Fieber, ein Paukenerguss. Nur selten findet sich eine persistierende Trommelfellperforation mit Otorrhoe. Ein in der Regel harmloser Verlauf ist neben der Häufigkeit das typische Merkmal. Anders als bei der bei fast allen Kindern mindestens einmalig auftretenden akuten Otitis media wird hier durchgehend eine kalkulierte antibiotische Therapie befürwortet.
Gefahr mehrfacher antibiotischer Therapie. Zu bedenken ist, dass wiederholte Antibiotikagaben bei solchen Kindern harmlose Saprophyten vernichten können und damit der Weg frei wird für schwierigere, auch nosokomiale Problemkeime, wie zum Beispiel methicillinresistente Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeruginosa. Otorrhoe und Funktion der Tuba auditiva.
Die rezidivierende, langdauernde, fötide oder nicht fötide Otorrhoe ist das Leitsymptom für die chronisch entzündlichen Ohrerkrankungen. Sie findet sich sowohl bei chronisch mesotympanalen Trommelfelldefekten als auch bei Cholesteatomen. Bei beiden Erkrankungen kann es zu langen, blanden Phasen ohne Otorrhoe kommen. Die Otorrhoe ist letztlich Zeichen der Mittelohrinfektion bei vorbestehender Trommelfellperforation. Eine gestörte Funktion der Tuba auditiva ist von übergeordneter pathogenetischer Bedeutung für die Otorrhoe. Die Tuba auditiva ist ein komplexes System agonistisch und antagonistisch wirkender Muskelgruppen im Zusammenspiel mit einem im Querschnitt V-förmig gestalteten elastischen Knorpel und einer Auskleidung durch respiratorisches Epithel. Während die regelrecht arbeitende Tuba auditiva durch regelmäßige Muskelkontraktionen einen Lufteinstrom aus dem Nasenrachen und damit einen Druckausgleich im Mittelohr gewährleistet, führt eine länger dauernde Missfunktion der Tuba zu einem Mittelohrunterdruck durch Resorption der im Tympanon befindlichen Luft. Dauernde Trommelfellretraktion, Exsudation von serösem Sekret, mechanische und proteolytische Schwächung der elastischen Fasern des Trommelfells und Abflachen des Raumes zwischen Trommelfell und Promontorium sind die Folge. Warum es bei einem Kind zur Ausbildung einer mehr oder weniger zentralen Trommelfellperforation und beim anderen zu einer randständigen Perforation und zur Entwicklung eines Cholesteatoms kommt, ist wohl abhängig von den zusätzlichen in Tabelle 1 genannten Faktoren.
Chronische mesotympanale Trommelfellperforation, chronische eitrige Otitis media.
Kennzeichen ist die mesotympanale Trommelfellperforation mit rezidivierender Otorrhoe, Hörminderung und fehlenden Allgemeinsymptomen wie Fieber oder Störung des Allgemeinbefindens, selten aber auch ernsthafte Komplikationen. Das Mittelohr ist von einer hyperplastischen, granulierenden und sezernierenden Schleimhaut ausgefüllt. Funktionierende zilientragende Flimmerepithelien sind kaum noch nachweisbar, dafür umso mehr Becherzellen. Die Otorrhoe ist nicht fötide und sistiert gelegentlich über Monate. Im Anschluss an Infektionen von außen oder während akuter Infekte kommt es zu erneuten, langdauernden Phasen der Otorrhoe. Typische nachweisbare Bakterien sind im Anschluss an Infekte Moraxella cataralis, Streptokokken, Pneumokokken, Haemophilus influenzae und Klebsiellen, sowie Fäkal- und Problemkeime bei der Infektion von außen, E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Oft handelt es sich um Mischinfektionen, manchmal sind Candida-Spezies nachweisbar. Therapeutisch sollten zunächst chinolonhaltige Ohrentropfen versucht werden. Die Therapie ist dann chirurgisch. Neben dem Verschluss der Trommelfellperforation steht die Therapie der Tubenfunktionsstörung an erster Stelle. Neben der Beseitigung mechanischer Hindernisse ist ein Tubentraining sinnvoll.
Chronische Mastoiditis.
Eine jede akute Otitis media wird begleitet von einer Entzündung der Schleimhaut des Mastoids, die in den allermeisten Fällen mit der Otitis abheilt. Kommt es hier zu einer Chronifizierung mit Schleimhauthyperplasie und sukzessiver Zunahme von Becherzellen, kann eine chronische Mastoiditis entstehen. Das Mastoid ist dann vollständig ausgefüllt mit hyperplastisch granulierender Schleimhaut, die ihr Sekret über den Aditus ad antrum in das Mittelohr drainiert. Die Symptome gleichen der chronischen Otitis media. Eine Exazerbation im Sinne einer akuten Mastoiditis ist selten. Radiologisch und chirurgisch findet sich im Gegensatz zur akuten Mastoiditis nur in wenigen Fällen eine gute Pneumatisation. Die gefürchteten Komplikationen der akuten Mastoiditis sind bei der chronischen Mastoiditis ebenfalls eher selten. Therapeutisch ist neben der Tympanoplastik und der Wiederherstellung der Tubenfunktion eine Mastoidektomie zur Reduktion der sezernierenden Schleimhaut und zur Wiederherstellung der Antrumpassage, eine kalkulierte Antibiose und gegebenenfalls die systemische Gabe von Steroiden sinnvoll.
Cholesteatom.
Dass das Cholesteatom ebenfalls durch Tubenbelüftungsstörungen verursacht wird, gilt als gesichert. Dabei kann entweder eine Tubenbelüftungsbehinderung vorliegen oder aber ein ständiger Mittelohrunterdruck durch Hochziehen. Ob es zur eiternden Otitis oder zum Mittelohrtumor kommt, ist wahrscheinlich auch von den verschiedenen Faktoren abhängig. Das Cholesteatom ist im Gegensatz zu den übrigen chronisch infektiösen Ohrerkrankungen zunächst klinisch stumm. Verhornendes Plattenepithel wächst im Bereich einer tiefen Retraktionstasche, vor allem im Bereich der Pars Flaccida, ins Mittelohr ein und produziert fortwährend abschilfernde Epithelien, die nicht mehr über den Selbstreinigungsmechanismus des Gehörgangs nach außen transportiert werden, sondern dicht gepackt zunehmenden Druck auf ihre Matrix und die umliegenden anatomischen Strukturen ausüben und so ihrerseits die Vertiefung der Retraktionstasche beschleunigen. Zu Beginn dieses Prozesses finden sich in der Regel keinerlei Beschwerden. Erst wenn es zur Infektion der retinierten Epithelien kommt, stellt sich eine oft fetide Otorrhö ein, die dann persistiert. Bis auf den chronischen Unterdruck ist das Mittelohr zunächst unauffällig. Das mukoziliare Epithel des Mittelohrs ist im Gegensatz zu den anderen chronisch entzündlichen Ohrerkrankungen zunächst nicht beeinträchtigt. Erst wenn es zur mechanischen Verlegung der wesentlichen drainierenden Strukturen im Mittelohr kommt, folgen auch chronisch entzündliche Alterationen der Mucosa des Mittelohrs mit Sekretion. Die Arrosion der Ossikel führt beim Cholesteatom oft zunächst nicht zu einer wesentlichen Hörminderung. Das Cholesteatom ermöglicht als relativ feste Masse eine Schallwellentransduktion vom Trommelfell über die Ossikelreste aufs Innenohr und ersetzt auf diese Art selbst die fehlenden Strukturen. Andere Symptome des Cholesteatoms ergeben sich aus seinem verdrängenden Wachstum. Neben der Arrosion der Bogengänge kann die Schädelbasis, der knöcherne Facialiskanal, der Kanal der Vena jugularis und der Arteria carotis, der Sinus sigmoideus aufgebraucht werden. Während der unmittelbare Kontakt mit der Cholesteatommatrix symptomlos ist, führt die Infektion des Cholesteatoms zu Funktionsbeeinträchtigungen der oben genannten Strukturen.
Tonsillen und Adenoide. Chronische Tonsillitis.
Chronische Entzündungen der Tonsilla pharyngea und der Tonsille palatinae als isolierte Erkrankung werden in Deutschland häufig diagnostiziert und als Indikation zur Tonsillektomie angesehen. Tonsilla pharyngea und palatina bilden zusammen mit den Zungengrundtonsillen den Waldeyerschen Rachenring und dienen zur Prägung von sogenannten Gedächtniszellen. Diese Prägung wird durch eine Faltelung der Oberfläche und die Ausbildung von tiefen Krypten und damit einer maximalen vergrößerten Oberfläche erleichtert. Sowohl die Tonsilla pharyngea als auch die Tonsilla palatina zeigen eine interindividuell unterschiedlich stark ausgeprägte altersabhängige Hyperplasie mit Maximum um das 4. bis 6. Lebensjahr. Während der Pubertät bildet sich das lymphatische Gewebe der Tonsillen und Adenoide und so auch die Hyperplasie zurück und die geprägten Gedächtniszellen wandern ins Knochenmark und den Thymus ein. Wegen der in jeder Tonsille und in jedem Adenoid ständig ablaufenden lokalen entzündlichen Prozesse lassen sich eine chronische Tonsillitis oder Adenotonsillitis weder histologisch noch symptomatisch eindeutig gegen einen Normalbefund abgrenzen. Die häufig als Indikation zur Tonsillektomie angegebene chronische Tonsillitis ist weder klinisch noch pathohistologisch genau definiert. Ein erhöhter ASL-Titer oder ein Streptokokken-Nachweis, Fötor ex ore, Druckschmerz, Gedeihstörungen und vergrößerte Lymphknoten in den oberen Venenwinkeln können eine chronische Tonsillitis nicht beweisen, deuten aber auf das Vorliegen einer solchen hin. Götte schlägt vor, auf den Ausdruck chronische Tonsillitis ganz zu verzichten. Das Konsensuspapier der österreichischen Gesellschaften für HNO und für Pädiatrie benutzt den Ausdruck ebenfalls nicht mehr.
Rezidivierende Tonsillitis.
Paradiese und Mitarbeiter haben sich 1984 eines Kunstgriffs bedient. In einer prospektiven Studie hat die Arbeitsgruppe definiert, ab wann ein Kind von der Tonsillektomie profitiert. Dies war der Fall, wenn bei einem Kind fieberhafte Tonsillitiden mit Streptokokkennachweis und einer Häufigkeit von 7 Episoden in einem Jahr oder 5 Episoden in 2 aufeinanderfolgenden Jahren oder 3 Episoden in 3 aufeinanderfolgenden Jahren auftraten und diese Mindesthäufigkeit galt dementsprechend dann auch als rezidivierende Tonsillitis. In einer weiteren Studie aus 2002 konnten sie zeigen, dass sich bei weiter gefasster Indikation für das Kind durch die Tonsillektomie kein statistisch nachweisbarer Benefit mehr ergab. In dem oben bereits erwähnten Konsensuspapier der österreichischen Gesellschaft für HNO zusammen mit der österreichischen Gesellschaft für Kinderheilkunde wird zwar die gleiche Tabelle zur Häufigkeit von fieberhaften Tonsillitiden angeführt, nicht aber das Eingangskriterium Nachweis von Streptokokken. Vielmehr wird darauf hingewiesen, dass Streptokokken häufig nachweisbar sind, aber nicht immer und dass bis zu 30% der eitrigen Tonsillitiden sogar virusassoziiert sind. Tatsächlich ist die rezidivierende Tonsillitis und Adenotonsillitis ebenso wie die anderen chronisch infektiösen Erkrankungen der oberen Atemwege wohl ebenfalls besser als multifaktorielles Geschehen zu begreifen. Selbstverständlich kann man bei der chronisch rezidivierenden Tonsillitis auch andere Bakterien als Streptokokken nachweisen. Ein Zusammenhang zwischen rezidivierender Tonsillitis bzw. Adenotonsillitis und Reflux, Asthma, Allergie, ein gehäuftes familiäres Auftreten etc. ist wie bei den anderen chronisch infektiösen Erkrankungen der oberen Atemwege nachgewiesen.
Symptome.
Das wesentliche Symptom der chronisch rezidivierenden Tonsillitis ist, wie oben schon ausgeführt, das regelmäßige Wiederauftreten. Daneben sind typische Symptome rezidivierende Halsschmerzen, Fieber, Fötor ex ore, nächtliches Schnarchen, Schluckstörungen, entzündlich aktivierte Lymphknoten in den oberen Venenwinkeln. Die Tonsillen sind druckschmerzhaft, oft mit der umgebenden Pharynxmuskulatur vernarbt. Mit Detritus gefüllte Krypten ohne andere Symptome sind kein Hinweis auf eine chronisch rezidivierende Tonsillitis.
Therapie: Tonsillotomie, intrakapsuläre Tonsillektomie, Tonsillektomie.
Die Tonsillektomie ist immer noch einer der häufigsten Eingriffe, die im Kindesalter durchgeführt werden. Mit einer Nachblutungshäufigkeit von bis zu 3% gehört die Tonsillektomie in Dissektionstechnik zu den Operationen mit erheblicher postoperativer Morbidität. Leider kommt es selten, aber regelmäßig zu Todesfällen nach diesem Eingriff. Wegen der Nachblutungshäufigkeit wurden immer wieder alternative Verfahren diskutiert. Die Tonsillotomie, bei der nur etwa 2/3 des Tonsillengewebes mit Hilfe eines CO2-Lasers oder mit Hilfe von Ultraschall abgetragen werden, ist bei der chronischen Tonsillitis allerdings klar kontraindiziert und wird nur bei Kindern vor Beginn der Pubertät mit nicht entzündlicher Tonsillenhyperplasie, zum Beispiel bei obstruktiver Schlafapnoe oder chronischen Tubenbelüftungsstörungen, empfohlen. Dasselbe gilt für die intrakapsuläre Tonsillektomie, sodass für die chronisch rezidivierende Tonsillitis letztlich nur die Tonsillektomie in Dissektionstechnik als operatives Verfahren bleibt. Die Indikation zu dieser Operation sollte aus den oben genannten Gründen restriktiv gestellt werden, zum Beispiel anhand der österreichischen Empfehlungen.
Adenoide Vegetationen.
Eine Hyperplasie der Tonsilla pharyngea tritt ebenfalls häufig im Rahmen der Hyperplasie des Waldeyerschen Rachenrings auf und kann zu Tubenbelüftungsstörungen und nächtlichem Schnarchen bis hin zum obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom des Kindes führen. Weiterhin können Bakterien aus den Krypten des Adenoids durch die Tuba auditiva aufsteigende Infektionen der Mittelohren zur Folge haben. Die Biofilmtheorie wird herangezogen, um eine Besserung einer chronischen Sinusitis des Kindes durch Adenotomie zu erklären.
Adenotomie.
Die Adenotomie ist im Gegensatz zur Tonsillektomie nicht durch die Gefahr einer Nachblutung gekennzeichnet. Nachblutungen nach Adenotomien sind extrem selten. Indikationen zur Adenotomie sind das Mukotympanon, chronische Tubenbelüftungsstörungen mit chronischen Otitiden sowie die chronische Rhinosinusitis des Kindesalters.
Rhinosinusitis. Pathogenese.
Anatomische Besonderheiten wie Septumdeviation, Conchia bullosa und Haller-Zellen, die zu einer Verlegung der osteomyatalen Einheit führen, finden sich bei Kindern eher selten. Hyperplastische Adenoide als mechanische Behinderung der Nasenatmung wurden von vielen Autoren ebenfalls als Ursache für chronische Rhinosinusitiden gesehen. Dieser Zusammenhang wurde in den letzten Jahren aber in Frage gestellt. Demgegenüber steht die Tatsache, dass die nach wie vor erfolgreichste chirurgische Therapie der chronischen Sinusitis bei Kindern die Adenotomie ist. Dies ist möglicherweise durch die Biofilmtheorie erklärbar. Ein Reservoir pathogener Bakterien infiziert von den Adenoiden aus immer wieder die Sinus der Nase. Systemische Faktoren wie Allergie, Refluxkrankheit und mukoziliare Dysfunktion spielen bei der Entstehung einer chronischen Rhinosinusitis eine Rolle, wobei der Allergie und dem Asthma sicher eine Schlüsselrolle zukommt.
United Airway Theory.
Die United Airway Theory, der im Deutschen die Idee des sinobronchialen Syndroms in etwa entspricht, besagt, dass allergische Rhinitis, Asthma und chronische Sinusitis alle Symptome einer zugrunde liegenden Atemwegserkrankung sind und keine unterschiedlichen Krankheitsbilder. Unterstützt wird diese Idee durch ein über zufällig häufiges gemeinsames Auftreten der drei Symptome mit spezifischen Veränderungen wie Eosinophilie in den Schleimhäuten.
Diagnose.
Die Diagnose einer chronischen Rhinosinusitis bei Kindern ist komplex. Zunächst einmal ist die Ausbildung der Nasennebenhöhlen ein Wachstumsprozess. Nur das Ethmoid ist bereits bei Geburt weitgehend ausgeprägt. Während bei Erwachsenen die Definition gilt, dass neben zwei wesentlichen Symptomen über 12 Wochen auch positive CT-Nasennebenhöhlen vorliegen müssen, ist schon die Sicherung der Symptome, abhängig vom Alter des Kindes, schwierig. Die endoskopische Darstellung der Nasenhaupthöhle mit geraden und flexiblen Optiken in Lokalanästhesie ist der CT-Untersuchung vorzuziehen. Die CT-Untersuchung bedeutet eine Exposition gegenüber ionisierenden Strahlen. Für das CT ist der Lund-McKay-Score in den angelsächsischen Ländern zur Quantifizierung einer Rhinosinusitis allgemein akzeptiert. Während er bei gesunden Erwachsenen gleich 0 ist, ist er bei gesunden Kindern nur kleiner 5. Dies wird der Tatsache gerecht, dass bei Kindern häufig asymptomatische Schleimhautschwellungen ohne jeden Krankheitswert zur Teilopazifizierung von Nebenhöhlen führen. Ist eine Bildgebung notwendig, ist ein Low-Dose-CT ohne Kontrastmittel einer planaren Röntgenaufnahme wegen der erheblich genaueren Informationen bei nur geringfügig höherer Strahlenbelastung immer vorzuziehen.
CT-Bewertung. Die Prävalenz zufällig entdeckter Schleimhautveränderungen ohne klinische Symptome liegt im CT bei 30%. Deswegen gilt, CT nur gemeinsam mit der Klinik bewerten.
Zur Vorbereitung einer Operation ist eine koronare CT der Nasennebenhöhlen zwingend erforderlich und liefert insbesondere zur Darstellung der knöchernen Strukturen und ihrer Normvarianten wichtige Informationen. Eine intravenöse Kontrastmittelgabe ist nicht notwendig. Die koronare Ebene entspricht der endoskopischen Sichtweise am ehesten und stellt den osteomeatalen Komplex am besten dar. Die MRT stellt vor allem aufgrund der schlechten Darstellung knöcherner Strukturen nicht die Methode der Wahl bei der Diagnostik von Rhinosinusitiden dar. Sie kommt in erster Linie in Kombination mit der CT bei Tumoren der Nasennebenhöhlen oder bei intrakraniellen Komplikationen zum Einsatz. Unter dem Begriff Polyposis nasi et sinuum werden Nasenpolypen aus dem Siebbeinbereich, dem mittleren Nasengang und der mittleren Muschel zusammengefasst. Klinisch geht die durch eosinophile dominierte Entzündung gekennzeichnete Polyposis nasi in bis zu 25% der Fälle mit einer Acetylsalicylsäureintoleranz einher. In bis zu 40% der Fälle ist die Polyposis nasi mit einem Asthma bronchiale assoziiert. Treten diese Faktoren gemeinsam auf, spricht man von einer Vidal-Trias. Nasenpolypen sind histologisch durch Ödem und oder Fibrose, eine verminderte Vaskularisation sowie eine verminderte Anzahl der Drüsen- und Nervenendigungen bei oftmals geschädigtem Epithel gekennzeichnet. Der vermehrten Gewebseosinophilie liegt eine gesteigerte transendotheliale Migration und eine Inhibierung des programmierten Zelltods in Eosinophilen zugrunde. Immer sollte bei Kindern differentialdiagnostisch an das Vorliegen einer Hypertrophie der Tonsilla pharyngea gedacht werden. Obwohl nicht bewiesen ist, dass eine adenoide Hypertrophie eine Sinusitis verursacht, zeigen viele Kinder mit Hypertrophie der Adenoide die gleichen klinischen Symptome wie bei Rhinosinusitis.
Medikamentöse Therapie. Antibiotika bei chronischer Rhinosinusitis.
Es wird angenommen, dass für die akute Exazerbation der chronischen Rhinosinusitis ein ähnliches Keimspektrum wie bei der akuten Rhinosinusitis verantwortlich ist. Die Therapie der akuten Exazerbation der chronischen Rhinosinusitis richtet sich daher nach den Empfehlungen für die Therapie der akuten Rhinosinusitis. Wegen der hohen Prävalenz von gramnegativen Bakterien und Staphylokokken ist die Beta-Lactamase-stabile Amoxicillin-Clavulansäure-Kombination gegenüber Amoxicillin, Ampicillin oder Erythromycin wirksamer. Bei gleicher Heilungsrate zeigte die Amoxicillin-Clavulansäure-Kombination auch gegenüber Cefuroxim eine signifikant geringere Rezidivquote.
Glucocorticosteroide.
Eine hohe Affinität für die Glucocorticosteroid-Rezeptoren in der Nase und damit eine sehr geringe systemische Wirkung haben Budesonid, Flunisolid, Triamcinolol, Fluticasonfuroat, Fluticasonpropionat und Mometason. Insbesondere Fluticasonfuroat und Mometason zeichnen sich im Vergleich zu Dexamethason durch eine niedrige systemische Bioverfügbarkeit aus. Dosiererosole werden heute erfolgreich bei chronischen Sinusitiden auch im Kindesalter angewandt. Aufgrund fehlender Daten und der bekannten Nebenwirkungen der Corticosteroide ist eine systemische Dauergabe im Kindesalter hingegen nicht zu empfehlen.
Antihistaminika.
Der adjuvante Einsatz eines Antihistaminikums wird nur bei nachgewiesener allergischer Rhinitis empfohlen.
Sekretolytika.
Diese Substanzen werden zwar häufig unterstützend neben der Antibiotikagabe bei der Rhinosinusitis, vor allem auch im Kindesalter eingesetzt, jedoch liegt für den Nutzen dieser Therapie keinerlei Evidenz vor. Es finden sich keine Studien nach internationalem Standard zur Rhinosinusitis, die Hinweise auf eine therapeutische Wirkung geben. Eine Anwendung kann daher nicht empfohlen werden.
Phytotherapie.
Bei der akuten Rhinosinusitis mögen Phytotherapeutika zu einer Symptomlinderung und Besserung führen. Dass Phytotherapeutika bei chronischer Rhinosinusitis etwas bewirken, konnte bisher nicht gezeigt werden. Echinacea zeigte in einer doppelblinden prospektiven Studie keinen Vorteil gegenüber Placebo zur Behandlung der akuten Rhinitis. Für chronische Rhinitiden liegen bisher keine Untersuchungen vor. Eine Anwendungsempfehlung im Kindesalter kann daher nicht ausgesprochen werden.
Chirurgische Therapie.
Erster Schritt in der chirurgischen Therapie einer chronischen Rhinosinusitis bei Kindern ist die Adenotomie. Bis zu 70% der an einer chronischen Rhinosinusitis erkrankten Kinder zeigen nach einer neueren Meta-Analyse eine erhebliche Befundverbesserung nach Adenotomie. Die Ungefährlichkeit des Eingriffs und seine offensichtlich hohe Effektivität machen sie zum ersten Schritt in der chirurgischen Behandlung der kindlichen chronischen Rhinosinusitis. Erst als zweiter Schritt ist eine minimalinvasive funktionelle endoskopische Sinuschirurgie indiziert.
Zusammenfassung:
Chronische Erkrankungen der oberen Atemwege bei Kindern sind immer im Zusammenhang zu betrachten und nie einzeln und auf bestimmte Organe bezogen. In den seltensten Fällen wird man die isolierte, chronisch rezidivierende Tonsillitis vorfinden oder die einseitige chronische Mittelohrentzündung. Ausgenommen ist hier das Cholesteatom. Viel häufiger liegt eine Erkrankung des gesamten oberen Aerodigestivtrakts vor und die Aufgabe des Therapeuten ist, herauszufinden, welche Faktoren im Vordergrund der Erkrankung stehen. Eine Therapie muss dann diese Faktoren mit einbeziehen, um erfolgreich zu sein.
Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.